Quebec International wurde 1913 gegründet, ist also 104 Jahre alt. Der Mann, der die Mission gegründet hat, war ein krasser Christ. Ihr habt schon gelesen auf dem Programm, gehorsam sein, auch wenn es krass kommt. Wir möchten euch ein Theaterstück zeigen, wie diese Mission begonnen hat. Und das war mit richtig vielen Schwierigkeiten. Und damit das nicht 1884 stecken bleibt, hat dieses Theaterstück immer zwei zeitliche Ebenen. Also, es beginnt 1884 und hier wird Januar 2017 gespielt. Und so wechselt das Stück hin und her. Ich bin mir sicher, das ist verständlich und da kommt ihr gut rein. Also viel Spaß und viel Segen mit dem Theaterstück von weg.
England im November 1884. Charles steht kurz vor seinem 24. Geburtstag. Sein Vater ist vor 7 Jahren verstorben.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, wer dir das eingeredet hat. Aber ich werde das ganz sicher nicht zulassen.
Niemand hat mich dazu überredet, Mutter. Ich habe die Bibel gelesen und da steht ganz deutlich, geht hinaus in die Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das hat Jesus selber gesagt.
Wo kämen wir denn da hin, wenn wir alles wörtlich nehmen, was in der Bibel steht?
Soll das ein Witz sein? Anna, ich habe dich für reifer gehalten. Also sowas.
Was ist denn daran unreif, wenn man in die Mission gehen möchte?
Mission? Missionarin? Sag mal, da fragst du auch noch. Missionarin, das mag ja irgendwie ehrenhaft aussehen. Aber das geht doch völlig an der Realität vorbei. Also, so ein Lebensstil funktioniert im 21. Jahrhundert nicht mehr. Nein.
Das funktioniert doch schon seit über 2000 Jahren. Von daher...
Junge Leute, den Kopf irgendwie voller Flausen, Idealismus... Das ist doch naiv. Das ist doch pure Blauäugigkeit.
Schatz, du kannst nicht die Verantwortung, die Gott dir durch die Privilegien deiner Geburt gegeben hat, so einfach abschütteln. Siehst du denn nicht, welche Möglichkeiten du mit deiner Stellung in dieser Gesellschaft hast?
Ich bin mir sicher, dass genügend andere hierbleiben und ihr Bestes tun.
Nein, mein Lieber.
Aber ich sehe nicht viele andere, die bereit sind, in die Mission zu gehen.
Nein, da irrst du dich. Denn niemand hat solche sportlichen Fähigkeiten wie du. Niemand ist so berühmt, so begabt wie du. Begreifst du denn nicht, welche Türen dir hier in England offen stehen? Du kannst doch hier viel mehr erreichen als in diesen Inselstaaten.
China, Mutter. Ich will nach China gehen.
Na eben, China. Was macht denn das für einen Unterschied? Du hast eine hervorragende Ausbildung, kommst aus einer angesehenen Familie und kannst unser Land im Sport vertreten. Und du wirfst das alles weg? Hast du denn gar keinen Stolz und keine Dankbarkeit?
Doch, ich bin dir und ganz besonders auch Vater sehr dankbar. Aber ich kann doch nicht hierbleiben, wenn ich ganz sicher glaube, dass Gott mich in der Mission gebrauchen will.
Und mich lässt du hier allein zurück. Ich sehe dich ja jetzt schon kaum noch. Jeden Abend gehst du zu irgendeiner christlichen Veranstaltung. Du brichst mir das Herz, Charles. Bist du dir dessen bewusst?
Aber wenn in den Nachrichten von freiwilligen Helfern in Krisengebieten die Rede ist, dann bist du immer voll des Lobs und sagst, das wäre bewundernswert, was diese Leute tun. Das ist dann nicht idealistisch.
Nee, Anna, das ist echt was ganz anderes.
Warum?
Weißt du, die gehen da ja hin für begrenzte Zeit. Außerdem, das ist unter der Schirmherrschaft der Regierung. Da ist alles rundum abgesichert. Und noch etwas. Ich bin mir ganz sicher, dass die Leute, die da hingehen, die haben doch nicht solche Chancen wie du. Anna, Schätzchen, jetzt überleg doch mal einen Moment. Du hast ein super BWL-Examen hingelegt.
Ja.
Du hast die besten Aussichten auf eine Top-Stelle und zwar jetzt. Was kannst du damit bei uns nicht alles machen? Auch in der Gemeinde, da steht dir doch das Feld weit offen. Anna, und noch etwas. Ich sage dir, du wirfst dein Leben weg.
Ach, Papa.
Anna, guck mich an. Ein Leben, was Mama und ich dir in Jahren und Jahrzehnten aufgebaut haben, haust du einfach weg. Ein Leben, nach dem andere sich die Finger lecken würden. Oh, ich begreife es nicht. Meine Tochter will Missionarin werden.
Und ich begreife es nicht, warum ich mich denn nur hier mit meinen Fähigkeiten einsetzen soll. Sind denn die Menschen in anderen Ländern weniger wert?
Das ist ja ein Quatsch. Das habe ich nicht gesagt und das lasse ich mir von dir nicht in den Mund legen, ja?
Ja, hallo, hier ist die Anna. Ich habe noch mal eine Frage zu den Finanzen. Hatte ich das richtig verstanden, dass ich kein festes Gehalt bekomme? Ach so. Okay. Ja, aber wenn ich nur von Spenden lebe, dann habe ich doch überhaupt keine finanzielle Sicherheit. Ja, okay. Und was ist mit Rente? Aber so kann man doch nicht leben. Gibt es wirklich Menschen, die so leben?
Ein bisschen nicht ganz akkurat, weil ich das Kabel da...
Ach so. Okay. Ja. Mhm. Ja, okay. Gut, vielen Dank, auf Wiederhören.
Ja, stell den Tee hier ab. Kannst gehen. Ach nee, zurück. Du bist der Praktikant hier beim Konsul in China und willst was lernen. Hier kannst du was lernen. Das meiste ist ja reine Routine, Papierkram. Aber das hier ist was Besonderes. Jetzt hör gut zu. Ich habe hier einen Brief erhalten von einem jungen Mann. 26 Jahre alt. Seit 2 Jahren in China, hat geheiratet und hat geerbt. Und zwar richtig. 1 Million Vermögen. Und jetzt hör sehr gut zu. Das hast du noch nicht gehört. Sehr geehrter Herr Konsul, vor wenigen Tagen habe ich die Unterlagen meines Erbes erhalten. Daraus geht hervor, dass ich Multimillionär bin. Aber das wissen Sie sicher bereits. Natürlich weiß ich das. Konsul weiß etwas. Aber gut, jetzt kommt's. Ich möchte Ihnen mit diesem Brief mitteilen, dass ich beschlossen habe, alles zu verschenken. Die nötigen Schecks habe ich beigefügt. Alle dabei. Um sie rechtskräftig zu machen, brauche ich nur noch Ihre notarielle Bestätigung, natürlich. Aber er will alles verschenken. Nicht nur ein paar Pfund, sondern Millionen. So ein Idiot. Mir ist klar, dass in dieser Entscheidung verrückt vorkommen muss, aber ich tue diesen Schritt mit vollem Bewusstsein und bin davon überzeugt, dass er biblisch ist. Jesus hat gesagt, Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen, macht euch Schätze, die nicht verkommen. Somit ist meine Bank nun im Himmel. Die Sicherheit, die die weltlichen Banken versprechen, reicht mir nicht. Der Direktor meiner neuen Bank sagt von sich, Silber und Gold ist mein. Hochachtungsvoll, Ihr Ergebener Charles Thomas Duff. Hast du so etwas schon mal gehört?
C.T. Studd gründete später eine eigene Missionsgesellschaft. Allein in den ersten 20 Jahren ihres Bestehens gingen Spenden das Fünffache des Betrags ein, den C.T. Studd damals weggegeben hatte.
Anna, du hast jetzt also vor, so ganz in die Mission zu gehen? Ich dachte, du gehst nur für ein paar Monate.
Nee, das stimmt schon. Weißt du, immer wenn ich die Bibel lese oder wenn ich so Berichte von Missionaren höre, dann habe ich das Gefühl, dass Gott das sehr wichtig ist. Und ja, dass das genau das ist, was er von mir möchte.
Aber sag mal, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass du, ich meine, womöglich in der Mission keinen Mann finden wirst? Da gibt es ganz wenig ledige Männer.
Ja.
Ich meine, du, vielleicht hättest du da hier in den Gemeinden ja doch mehr Chancen.
Ja, das stimmt schon. Aber eine Garantie, dass ich hier den richtigen finde, die gibt mir auch keiner.
Stimmt.
Und ich weiß nicht, ist Ehe wirklich mehr wert als all die vielen verlorenen Menschen, die überhaupt nicht wissen, dass Gott sie liebt?
Ich sag's dir noch einmal, Charles. Und wenn du gehst, ich geh nicht mit.
Priscilla.
Wir sind beide als Ledige nach China gegangen. Ich habe mit Freunden zugestimmt, mit dir nach Indien zu gehen, aber Afrika. Charles, Afrika! Nach Afrika gehe ich nicht!
Priscilla, ich bin mir hundertprozentig sicher. Gott will uns in Afrika haben.
Charles, dann musst du dich entscheiden. Afrika oder deine Ehefrau?
Muss nicht die Liebe Christi uns dahin bringen, wo die Gier Sklavenhändler und Großbauern hintreibt, im Inneren Afrikas? Haben die Menschen noch nie davon gehört, dass Jesus sie liebt und ihnen Hoffnung und ewiges Leben geben will? Wie kannst du mich da vor die Wahl stellen?
Und wie kannst du gehen, wo dir alle Ärzte abraten und du ja jetzt schon kaum atmen kannst? Charles, wir sind auch mit deinen Krankheiten sowohl aus China als auch aus Indien weggegangen. Und jetzt willst du ins feuchte Afrika. Du bist 50, Charles. Deine Gesundheit ist ruiniert. Schon die kleinste Bewegung ruft einen Asthmaanfall hervor. Und jetzt willst du einfach mal so nach Afrika. Wenn du nach Afrika gehst, Charles, ich sag dir, du wirst in Afrika begraben werden.
Gut möglich. Aber der Tod kann uns doch nicht mehr schrecken. Ob ich hier sterbe oder in Afrika. Wichtig ist, dass ich für Jesus sterbe.
Du, sag mal, was machst du dort, wenn du krank wirst?
Keine Ahnung. Auf Gott vertrauen nehme ich an, dass er dann mein Arzt ist. Wir sind hier so verwöhnt, wir denken, dass wir ein Recht haben auf Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und das alles, aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Segen. Gott hat uns nicht dazu berufen, gemütlich und bequem zu leben. Gar nicht. Guck mal, Jesus selber hatte nicht mal ein eigenes Haus. Und alt geworden ist er auch nicht.
Stimmt.
Kann das wirklich Nachfolge sein, wenn wir an all dem festhalten, was Jesus selber gar nicht hatte?
Der Name Jesus Christus war meinen Großeltern in Kongo unbekannt. Sidi Stad und seine Missionare brachten ihn uns in unser Gebiet Wamba. Meine Eltern und mein Onkel waren die Ersten, die das Evangelium hörten und Jesus Christus in ihr Leben aufnahmen. Sie gaben Mr. Stad ein Stück Land, auf dem sich heute die Missionsstation Wamba befindet. Das war um 1915. Ich sah Sidi Stad, als ich noch sehr klein war. Die Leute kamen in Scharen zu unseren Versammlungen. Die Gemeinde wuchs schnell und viele Jahre lebten wir in Frieden. 1960 wurde unser Land unabhängig. 1964 versank es in Chaos und Gewalt. Viele der Gläubigen wurden umgebracht. Aber Jesus ist das Kostbarste, was wir haben. Und wir haben nicht aufgehört zu glauben und anderen davon zu erzählen. Heute sind wir etwa 80.000 Christen im Kongo. Wir sind so dankbar, dass Mr. Stad und seine Kollegen damals zu uns kamen. Wamba im Kongo 1925. Sidi Stad ist 64 Jahre alt.
Oh, Alfred!
Es ist keiner gekommen. Ich habe die Arbeit alleine machen müssen.
Auch der Leiter von Ibambi nicht?
Nein, er auch nicht. Er meint, es wäre eine Dummheit zu arbeiten. Und es wäre doch viel vernünftiger, wenn andere arbeiten würden.
So kann das nicht weitergehen. Oh ja, es ist recht schön zu sehen, wie die Leute Lieder singen und zu den Gottesdiensten kommen. Aber nach 16 Jahren Missionsarbeit muss man doch viel mehr sehen können. Was wir sehen müssen, sind die Früchte des Geistes. Ein neues Leben. Verändertes Herz, Hass gegen die Sünde und leidenschaftliches Verlangen nach Gerechtigkeit. Oh ja, es geschieht nicht zu Gottes Ruhm, sondern zu seiner Schande, wenn Christen, ob Weiße oder Schwarze, nicht im Geiste Jesu leben, dem Geiste der Heiligung, der Opferbereitschaft, der Hingabe
ja.
Und des Dienens.
Ja, Charles, das sind wir aber noch weit von entfernt. Sie singen und sprechen von ihrem Glauben. Aber wenn es darum geht, Gottes Willen zu tun und für ihn Opfer zu bringen, dann schwindet die Liebe dahin. Sie sagen, wir sind ja getauft, wir kommen in den Himmel. Egal, ob wir lügen, betrügen oder stehlen, Unzucht und Ehebruch ändert da auch nichts mehr dran.
So kann das nicht weitergehen. Oh ja, es ist recht einfach, Menschen zu Christus zu führen, aber sie zu Jüngern zu machen, das ist schwer. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen. So kann das nicht weitergehen.
Ja, aber was willst du denn machen? Wir sind doch alle so müde.
Müde?
Ja.
Als ob Müdigkeit eine Entschuldigung ist. Aufstehen müssen wir, den Herrn suchen. Ich habe am Krankenbett meines Bruders, als wir alle dachten, dass er stirbt, gesessen und mir geschworen, aufzuhören mit aller Eitelkeit. Das Leben ist viel Viel zu kurz, um es nicht radikaler für Jesus zu leben. Das Leben ist viel zu kurz. Wir müssen radikaler sein.
Charles,
das Leben ist zu kurz.
Es geht um Edward. Er hat gesagt, er macht das nicht länger mit und er ist schon am Packen.
Nicht auch noch Edward. Das ist schon der vierte. Wenn das so weitergeht, Charles, dann laufen Sie uns doch alle weg.
Solange ich im Sattel sitze, habe ich vor zu reiten und die anderen zum Reiten anzutreiben.
Ja, aber kannst du dabei nicht deine Forderung ein bisschen zurückschrauben? Ich meine, nicht jeder kann so radikal leben wie du.
Ja, ja, was ist denn wichtiger? Ein bequemes Haus? Urlaub, Erholung, gutes Essen? Oder aber Heiden für das Evangelium zu gewinnen? Die Antwort ist doch wohl eindeutig.
Ja, aber es sind nicht alle so radikal wie du. Und selbst das Heimatkomitee stimmt ja nicht mehr zu. Wenn wir den Leuten, den Einheimischen hier, den Glauben vorleben wollen, dann brauchen wir Einheit. Und die haben wir im Moment nicht. Nicht unter uns und auch nicht in den Gemeinden hier.
Da hat er recht.
Dann sagt den restlichen 8 Mitarbeitern Bescheid. Wir werden heute Abend eine Gebetsversammlung haben. Gott muss eingreifen. Meine liebe Priscilla, manchmal meinte ich, mein Kreuz wird unerträglich schwer. Ganz besonders in der letzten Zeit. Es war mir oft in meiner Angst, als müsste ich unter diesem Druck zusammenbrechen. Aber ich hoffte, weiter zu kämpfen und nicht zu erliegen. In meiner tiefen Einsamkeit wünschte ich oft, ich könnte heimgehen. Aber Gott weiß am besten, was gut für mich ist. Und ich will alles tun, was er mir aufträgt.
Und Gott ist treu. Ah, Dorothy, warte noch einen Moment. Ich habe gerade Post bekommen von Charles. Dann können wir die Gebetsanliegen gleich noch reinschreiben. Dann können die Leute in England alle beten. Gott ist treu. Der Durchbruch passierte bei einer Gebetsstunde. Wir lasen Hebräer 11 und dachten über die Glaubenshelden nach. Über Esther, die sagte, komm ich um, so komm ich um. Wir dachten an die Opfer, die diese Glaubenshelden gebracht hatten und wie Gott sie geehrt und gesegnet und für andere zum Segen gesetzt hat. Wir dachten an die Soldaten im Weltkrieg, die für ihren König aus den Schützengräbern in den sicheren Tod liefen. Und da sprang der Funke über. Halleluja. Wir wollen unserem Herrn und König in solch einer Haltung dienen. Nicht fragen, was aus mir wird. Gott vertrauen. Ihn lieben und für ihn alles geben. Wir haben wieder Einheit untereinander. Und auch unsere einheimischen Mitarbeiter scheinen neu vom Heiligen Geist bewegt zu werden. Gott ist treu.
Sag den neuen Bewerbern, dass das Missionarsleben oft aus Eintönigkeit und Plackerei besteht. Oft fehlt jeglicher Glanz. Es gibt viele Prüfungen und Härten. Die Enttäuschungen sind zahlreich. Sie sollen nicht kommen, wenn sie sich einen Namen machen oder lange leben wollen. Sie sollen kommen, wenn sie innerlich fühlen, dass es nach der Ehre, für Jesus zu leben, keine größere gibt, als für ihn zu sterben. Darauf kommt es letztlich an. Es ist nicht das Strohfeuer, sondern das stetige Leuchten, was wir hier draußen brauchen.
Ach, wie soll man da denn die richtige Entscheidung treffen? Auf Gottes Geboten all das zurücklassen, was zu einem angenehmen Leben gehört? Was werden die Leute sagen? Wahrscheinlich, dass ich verrückt bin oder ein Fanatiker. Und Gott? Was wird Gott über mich sagen? Aber wenn Jesus Christus Gott ist und wenn er für mich starb, dann kann mir doch für ihn kein Opfer zu groß sein.
Ich bin Birte, ich habe das Stück geschrieben und habe dafür natürlich einige Briefe und Bücher von C.T. Studd gelesen, aber habe auch so Missionserfahrungen, die ich in den 17 Jahren, die ich seit jetzt weg arbeite, gemacht habe, damit einfließen lassen. Und wir haben gedacht, wir nehmen einige dieser Herausforderungen, Opfer, die angesprochen wurden in dem Stück heraus und geben euch drei Zeugnisse. Und ich habe also jetzt die Ehre, mit dem ersten anzufangen. Und es geht um das Thema Partnerschaft, wurde ja angesprochen. Und es gibt ja diese Statistik, dass von 100 Missionaren, davon sind 33 Männer, die sind mit 33 Frauen verheiratet. Dann gibt es 33 Single-Missionarinnen und einen Single-Missionar. Und als ich mit 26 in die Mongolei, ich habe also einige Jahre in der Mongolei gearbeitet, ausgereist bin, war ich total davon überzeugt, Gott ist gut, Gott ist allmächtig und wenn der will, dann gibt er mir auch auf dem Missionsfeld einen Mann. Überhaupt kein Problem für ihn. Und ich bin ausgereist, habe da Sprachstudium gemacht, Kulturstudium und nach 3,5 Jahren war mein erster Term zu Ende und ich weiß noch, ich saß im Flugzeug auf dem Weg nach Deutschland und ich habe gesagt, okay Gott, ich will hier nicht wieder alleine zurückkommen. Und ich hatte meinen Heimataufenthalt und beim Heimataufenthalt, da macht man ja Reisedienst. Man geht in ganz viele Gemeinden, ich war in Bibelschulen, ich war auf einigen Missionskonferenzen, habe also wirklich viele, viele, viele Leute kennengelernt, aber keinen Mann. Und bin dann nach dem Heimataufenthalt wieder zurück in die Mongolei und habe wieder gesagt, okay Gott, den zweiten Heimataufenthalt, den will ich nicht noch alleine machen. Bin wieder in die Mongolei und insgesamt war ich 11 Jahre in der Mongolei, hatte 3 Terms und 2 Heimataufenthalte und bin immer noch nicht verheiratet. Und das war natürlich nicht einfach. Ich habe da schon sehr mit gekämpft, denn alleinstehend zu sein hat sowieso immer seine Herausforderungen und auch immer einen gewissen Anteil an Einsamkeit. Das ist egal, wo man das lebt, ob das in Deutschland ist. Und doch denke ich, dass als Missionar die Einsamkeit sogar noch ein Stück größer ist, weil es nämlich überhaupt niemanden gibt, der dein ganzes Leben kennt. Du hast deine Familie, du hast deine Freunde in Deutschland, die kennen deine Vergangenheit, die kennen dich von Deutschland, aber die haben überhaupt gar keine Idee, wie das Leben in Asien, in der Mongolei aussieht. Und du hast Leute in der Mongolei, Einheimische, du hast Teamkollegen, die kennen dein Jetzt, aber die wissen überhaupt nichts über Deutschland und was dich so geprägt hat. Und es gibt niemanden, der beides kennt und der versteht, warum du manche Dinge vermisst, warum du in manchen Situationen so komisch reagierst, warum dir was schwerfällt, warum dir was leicht fällt. Und man selber ist ja die eine Person, die in beiden Welten irgendwie funktioniert. Und es gibt niemanden, der das kennt. Es gibt niemanden, der all die Plätze gesehen hat, wo du gelebt hast, wo du hingereist bist. Und du bist immer allein unterwegs. Und packst alleine, entscheidest allein, wann du wohin gehst. Du nimmst deinen Pass alleine, du steigst alleine ins Flugzeug und machst diesen Wechsel von einer zur anderen Welt immer alleine. Und ich habe da auch nicht hinterm Berg gehalten. Meine Freunde und auch meine Gemeinde, denen war schon bewusst, dass ich das nicht super fand, alleine da unterwegs zu sein. Und genau wie in diesem Stück habe ich also auch Briefe bekommen von Freunden und Gemeindemitgliedern, die gesagt haben, komm doch zurück. Die Chance, dass du hier jemanden triffst, ist viel höher. Und das war eine große Versuchung und ich habe da wirklich drüber nachgedacht und gebetet und bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass es keine Garantie gibt. Ich könnte zwar zurückgehen nach Deutschland, aber es gibt keine Garantie, dass ich da jemanden treffe. Denn ich habe eine Schwester und Freunde, die sind hier in Deutschland, die sind verheiratet. Ich habe eine Schwester und Freunde, die sind hier in Deutschland und haben immer noch keinen Partner gefunden. Ich habe Kolleginnen in der Mission, die haben Partner gefunden. Und ich habe einige Kolleginnen in der Mission, die wie ich keinen Partner gefunden haben. Und es gibt einfach keine Garantie. Und auf der anderen Seite wusste ich, Gott wollte mich da in der Mongolei haben. Das, was ich da mache, ist eine wichtige Arbeit, ist eine Arbeit mit Ewigkeitswert. Und es ist natürlich auch so, das muss man auch sagen, das, was man in der Mission erlebt, ist schon besonders. Also das kann mir niemand, also ich habe Dinge erlebt, die würde ich in Deutschland nie erleben oder in Europa. Ich habe Dinge, auch geistliche Dinge erfahren, auch Gott erlebt, in einer Art und Weise, das wäre in Deutschland so gar nicht möglich gewesen. Und von daher kann ich sagen, es war definitiv und ist ein Opfer, aber ich bereue nicht, in die Mongolei gegangen zu sein. Und ich finde diesen Spruch von Bonhoeffer oder eine Aussage von ihm sehr zutreffend für mich oder auch insgesamt. Und er sagt halt, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Und ich denke, das ist was, wo ich mich auch dran festhalte und was ich bestätigen kann. Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Genau, und das war jetzt mein Zeugnis und jetzt kommt das zweite von dreien.
Ich rede jetzt auch in 2017, nicht mehr in der Rolle von Alfred Buxton, dem Schwiegersohn C.T. Studs. Ich bin Michael, ich bin verheiratet mit Rebecca und wir haben eine Tochter Hannah. Wir machen uns mit weg auf den Weg nach Frankreich, um mit Migranten zu arbeiten. Und es ist auch irgendwie komisch, jetzt hier zu stehen, nachdem ich jahrelang da saß, wo ihr sitzt jetzt. Jetzt mal von der anderen Seite das zu sehen. Wenn wir das Leben von C.T. Studs gerade gesehen haben, die Beispiele, ein erfolgreicher Spitzensportler, würde man sagen, Cricketspieler, ein Multimillionär, erfolgreicher Mann, gesicherte Karriere, wer bin ich da? Und er hat das alles aufgegeben. Wer bin ich da, dass ich da euch heute groß was erzähle, was es bedeutet, Karriere und Mission, Opfer im Beruf? Das heißt, das ist schon, er war schon ein krasser Typ. Und so wie der Alfred Buxton, den ich gespielt habe, der hat sich gefragt, hey, du bist so radikal, das sind nicht alle so radikal wie du, so bin ich vom Charakter wahrscheinlich auch nicht, also bin ich nicht so radikal, wie C.T. Studd war, und habe manchmal auch meine Kämpfe mit dem Leben von C.T. Studd. Was will denn Jesus von mir? Es geht ja nicht darum, dass wir tun, was C.T. Studd tat, dass wir ihn eins zu eins kopieren, sondern was will Jesus von mir? Und so war ich gerade die letzten Monate oder die letzten Jahre, seit 3 Jahren sind wir auf dem Weg in Mission, meine Frau und ich, haben uns sehr stark beschäftigt, gebetet, Bibel gelesen, mit Leuten geredet, Freunden, was bedeutet es für sie, was bedeutet es für mich, vielleicht was bedeutet es für dich, Opfer zu bringen, oder was will Gott von mir, von dir, Karriere, Mission, Beruf, Mission. Und ich kann euch nur ein paar Beispiele geben, ich kann euch keine Antwort geben für euch, was uns, mich und meine Frau bewegt hat. Wie gesagt, wir sind nicht die ganz radikalen Typen, wir sind die Leute, die kleine Schritte tun. Und Gott hat uns aber die Mission immer wieder aufs Herz gelegt. Wir haben beide schon gearbeitet als Lehrer. Und da war aber das so präsent noch, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen da Schritte tun. Und dazu wollten wir eine Ausbildung machen, das Interkulturelles mit Theologie verbindet, um einfach auch vorbereitet zu sein. Und erster kleiner Schritt war, wir fragen, ob wir freigestellt werden als Lehrer, und gegen aller unserer Erwartungen wurde das tatsächlich, hat es gepasst, und wir gingen auf die Bibelschule Cornerstone in Holland, war eine sehr tolle Zeit für uns, aber da war das erste Mal am Monatsende kein Gehalt auf dem Konto, nichts überwiesen. Und wir kannten beide die Situation als Studenten, wo man da auch mit wenig lebt, aber wenn man da mal mehrere Jahre richtig gut verdient hat, und zwar hart arbeiten musste dafür, aber richtig gut verdient hat, dann ist es komisch, wenn du dann auf einmal nichts auf dem Konto wieder überwiesen kriegst. Und es war so, dass wir die Studiengebühren vom Ersparten, wir haben mehrere Jahre gearbeitet, zahlen konnten, aber die laufenden Kosten, da hat uns Gott immer wieder beschenkt. Überraschenderweise oft. Und als die 2 Jahre so rum waren und ja, Beruf lag dann brach und wir waren selber wieder Schüler, dann kam schon manchmal der Gedanke auf, was hättest du eigentlich in der Zeit alles verdienen können? Also nicht pausenlos, aber manchmal, muss ich ehrlich zugeben, kam der Gedanke schon. Aber Gott hat uns auch so viel geschenkt in der Zeit durch Begegnungen mit anderen Christen, mit ihm und von dem, was wir auch lernen konnten, dass Gott uns auch eine ganz große Zufriedenheit gegeben hat und wir beide sich das Gefühl hatten, wir haben ein wahnsinniges Opfer gebracht. Und für mich ist es insofern ein Geschenk, dass weil ich in der Regel eigentlich ein Mensch bin, der sich sehr schnell vergleicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man schaut auf den anderen und sagt, der, was für ein Bereich, der verdient gut oder so, oder was, da macht es was mit dir. Und deswegen ist es ein Geschenk auch, dass Gott in diesen Momenten, die es gab, immer wieder auch Zufriedenheit geschenkt hat. Und jetzt wird es konkret. Wir wollen im Februar ausreisen nach Frankreich, nicht so weit weg. Und da geht es auch darum, einen Unterstützerkreis zu haben. Und da wird es auch konkret mit Familie. Ich kenne nicht euren Hintergrund, aber meine Eltern sind jetzt nicht so begeistert, dass wir anstatt so richtig ordentlich einen Beruf nachzugehen, erstmal von Spenden abhängig sind. Und ich habe tolle Eltern, die haben mich sehr unterstützt, aber in dem Fall haben wir den Eindruck stark, dass Gott jetzt erstmal will, dass wir das zurückstellen, diesen sicheren Beruf und alles, das regelmäßige Einkommen. Und da ist Gott dann immer, arbeitet an einem und es ist eine spannende Zeit auf jeden Fall. Grundsätzlich war noch ein Gedanke, ein letzter Punkt vielleicht. Ich würde das gar nicht immer so krass gegenüberstellen. Also dass ich sage, an der einen Seite nur Beruf und auf der anderen Seite nur Mission. Deswegen finde ich auch die Formulierung Karriere oder Beruf oder Mission für mich persönlich auch immer eine Herausforderung. Zwei Sachen, die mir wichtig geworden sind. C.D. Studd hat mal gesagt, das kam auch ein Stück vor, wenn Jesus für mich gestorben ist, Gottes Sohn war und für mich gestorben ist, dann kann kein Opfer zu groß für mich sein. Und das bringt die Opferbereitschaft zum Ausdruck. Und das ist für uns auch wichtig geworden, wenn Gott für mich Opfer will, dann will ich dazu bereit sein, dann will ich mir das von ihm schenken lassen, dass ich dieses Opfer bringe. Aber C.D. Studd hat auch gesagt, und das ist auf diesen Lesezeichen, die ja vielleicht manche gekriegt haben, auf den Stühlen, hat auch gesagt, das, was du hast, gebrauche es für Gott und warte nicht auf das, was du noch nicht hast. Und so kann ich mir auch mal vorstellen, also Teilzeit als Lehrer zu arbeiten und es nicht so total gegeneinander zu setzen. Aber für mich ist wichtig geworden, wenn Gott sagt, dieses Opfer will ich von dir, dann will ich bereit sein, das zu tun, aber ich will nicht Opfer um des Opfer willen tun. Und ich will bereit sein, das, was ich habe, und da gehört eben auch mein Beruf dazu, und die Begabung Gott zu geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir war das eine Hilfe zu sehen. Gott führt individuell, nicht Opfer um das Opfer will, aber wenn er sagt, sei bereit, dann tu es.
Ich bin Jürgen, verheiratet mit Gisela. 1987 bin ich das erste Mal als Missionar nach Japan ausgereist. Ledig, aber verlobt. Vorher und auch ziemlich gleich anschließend, als ich in Japan ankam, ist es mir ein paar Mal passiert, dass Leute gefragt haben, auch Mitmissionare in Japan, wie lange hast du vor, in Japan zu bleiben? Ich sage, ja, für immer. So lange, wie es geht. Aber mindestens bis zur Rente. Und ich denke, das hat Gott mir einfach auch so aufs Herz gelegt. Und das war aus tiefstem Herzen auch mein Anliegen. Und eines der größten Dinge, die einem Leid getan hat oder die Schmerzen verursacht haben, wenn aus der Missionarsgemeinschaft Leute frühzeitig zurückgekehrt sind. In all den Jahren waren wir meistens so zwischen 20 und 40 Missionare. Es gab ein Kommen und es gab auch ein Gehen. und öfters auch ein Gehen, wo man es überhaupt nicht erwartet hat, die Person auch nicht, das Umfeld auch nicht, aber aus irgendwelchen Gründen war es nötig. Manchmal war es die Schule, die Ausbildung der Kinder. Manchmal war es schwierige Mitarbeiterbeziehungen. Manchmal waren es die Finanzen. Und manchmal war es auch die Gesundheit. Und ich habe auch immer wieder gebetet, Herr, wenn irgendwie möglich, wenn man schon diese schwere Sprache in Japan lernen muss, lass mich doch lange hier bleiben können. Es war aus unterschiedlichen Gründen auch nicht immer einfach, aber Gott hat uns da durchgetragen. So nach gut 2,5 Jahren haben wir geheiratet. Meine Frau war inzwischen oder Verlobte auch in Japan und hat Japanisch gelernt. Wir haben geheiratet in 90. In 92 haben wir unser erstes Kind gekriegt und wir haben dann innerhalb von 9 Jahren 4 Kinder bekommen. Alle in Japan, alle beim gleichen Doktor dort. Und am Anfang beim ersten Kind, da war ich noch sehr nervös und bin alle 5 Minuten hingelaufen, habe geguckt, atmet es noch? Ist es gesund? Wow, was ist jetzt los? Aber man wird dann im Laufe der Zeit ein bisschen cooler. Und dann kam unser viertes Kind und ich sehe noch heute den Doktor, wie er sich zu mir drehte im Geburtssaal und sagte, herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge, alles gesund. Und dann freut man sich. Und für 3 Monate haben wir nicht gemerkt, dass mit unserem vierten Kind was anders ist, als wie mit unseren anderen Kindern. Wir sind zurechtgekommen, wir haben uns arrangiert. Da war auch dann auch schon jemand von den anderen Kindern in die Grundschule und kam dazu, in die Grundschule zu gehen. Andere im Kindergarten und dann hat man unser viertes Kind als Baby. Hat gut getrunken. Und er war richtig süß, sogar schon in den ersten 3 Monaten, erinnere ich mich, als ganz klitzekleiner, da hat er so ganz lässig einen Fuß auf die Außenrandung vom Kinderwagen gelegt. Das sah richtig cool aus. Ja, und dann ist meine Frau für eine Familienfeier nach Deutschland gefahren, hat ihn mitgenommen und ich denke, es war noch ein Kind dabei. Und ein paar Tage später kam ein Anruf von meiner Schwester, der Silas musste mit Blaulicht ins Krankenhaus. Er hat ganz schwere Atemprobleme. Mit der Lunge scheint was nicht zu stimmen. Und dann hat sie pausiert und sie sagt, und da ist ein Verdacht auf Down-Syndrom. Ich sage, nee, also das ist ja schlimm jetzt. Ist alles jetzt in Ordnung mit der Lunge und dem Atmen und wie geht's ihm? Aber das mit dem Down-Syndrom, das kannst du dir abschminken. Ich kenne doch unseren Silas. Der ist sowas von normal. Vielleicht ist er ein kleines bisschen langsam, aber das sind und waren unsere anderen Kinder auch. Und ich habe gar nicht gemerkt gehabt, in den ersten 3 Tagen, da kam unser Feldleiter vorbei oder in der 2. Woche oder irgend sowas. Er hat sich mit dem Kind beschäftigt, hat so mal ein bisschen in die Luft geworfen, aber er ist irgendwie ein bisschen, wie sagt man, absent-minded, also in Gedanken nach Hause gegangen und ziemlich schweigsam. Und auch eine ältere Mitarbeiterin, die in einem Kinderheim gearbeitet hat, mit Kindern Erfahrung hatte, auch mit behinderten Kindern, die hatte eher Sorgenfalten im Gesicht. Und dann hatten wir von der Krankenschwesterschule, waren Leute ganz begeistert, ein Kind von einem Ausländer als Projekt zu haben. Und das hatten wir schon ein paar Mal gehabt mit unseren Elternkindern. Die kamen dann einmal die Woche und haben dann gerasselt und alles Mögliche gemacht, wie sich das Kind entwickelt. Und sie sind dann jede Woche gekommen und haben dann aufgeschrieben, wie sich das Kind entwickelt und ob das alles so stimmt, wie es in den Büchern steht. Und diese Person hat nach 3 oder 4 Wochen einfach aufgegeben. Seltsam haben wir gedacht, naja, es kann ja mal vorkommen, aber das hat einfach schon daran gelegen, dass unser Kind sich nicht so entwickelt hat, wie man es eigentlich erwarten sollte. Aber wir haben absolut nichts mitbekommen oder nichts geahnt oder irgendwie gedacht, weder meine Frau noch ich noch der Kinderarzt, wo das Kind geboren war. Ich habe also gesagt zu meiner Schwester, nee, also das kann nicht sein. Sie sagt, ja, die Untersuchung ist zu Gange und demnächst wird das Ergebnis da sein. Die Chromosomen werden untersucht, man kann das ganz klar feststellen. Und dann kam der Anruf. Und dann hat sich's bestätigt, es ist tatsächlich ein Down-Syndrom-Kind. Und das hat mich richtig erschlagen. Ich war richtig, wumm. Jetzt hat mir einer übergehauen. Es war wie, als hätte ich eine Todesnachricht bekommen von jemand aus einem ganz engsten Familienkreis. Ich meine, was ja auch in dem Sinn gestimmt hat. Und was mich auch gleichzeitig überrascht hat, ich hatte Gefühle und Empfindungen von Scham und von schlechtem Gewissen. Wow, ich bin jetzt der Vater von einem Down-Syndrom-Kind. Ich habe das gleich als falsch abgelehnt, innerlich, und konnte das auch wirklich ablehnen und habe nie mehr mit Scham oder schlechtem Gewissen zu tun gehabt. Aber die Trauer, die war riesig stark. Und für eine Woche habe ich getrauert. Meine Frau war ja sowieso in Deutschland. Ich habe auch nicht so viel oder kaum mit jemandem geredet oder irgendwie was gesagt. Und es war eine Woche lang, es war wie ein zu Grabe tragen von einem Menschen. Und dann war es weg. Dann habe ich es akzeptiert. Und für mich war es seitdem, ja, wir haben ein fünftes Kind. Das vierte ist gestorben. Das war dieser drei Monate alte Silas, der 3 Monate gelebt hat. Und jetzt haben wir einen neuen Silas. Der Name ist halt gleich geblieben. Aber in meinem Empfinden fast ist es dann wie ein neuer Mensch, ein neues Kind. Und ich habe ihn so angenommen und hatte keine Probleme mit bis heute, dass ich sagen kann, ich habe sogar manchmal das Empfinden und Gefühl, oh, es ist ein Vorrecht, dass Gott uns dieses Kind geschenkt hat und es ist etwas Besonderes. Wir haben sehr viel durch ihn gelernt, was mich dann auch gewundert hat plötzlich. In unserem Umfeld, zu Hause und auf dem Missionsfeld, da war dann gleich die Meinung und das Gerücht, Familie Gaub, gehen nach Hause. Die haben jetzt ein Down-Syndrom-Kind und sowieso das vierte schon. Wie können die noch auf dem Missionsfeld bleiben? Und ich dachte, nee, ist das die Konsequenz? Muss das sein? Und sowohl meine Frau als auch ich, wir haben gesagt, nee, also wir stellen uns nicht aufs Nachhausegehen ein. Und wir haben sehr viel Hilfe erfahren von dem japanischen Sozialamt, von Fachleuten. Und wir sind richtig gut betreut worden. Und sind tatsächlich dann noch 14 Jahre in Japan sind wir noch geblieben. Anschließend, als unser Sohn Silas 14 Jahre alt war, sind wir nach Hause gekommen, weil einfach dann doch der Druck und die Herausforderung in 3 Sprachen für ihn, Japanisch, Englisch und Deutsch, das ist einfach doch zu mühsam. Ich habe, als er 15 war, vor 1,5 Jahren, ich habe monatelang einen ganz einfachen Satz mit ihm geübt. So einfach. Und er hat immer wieder was Wunderliches rausgemacht oder man konnte ihn nicht verstehen. Und ich dachte, was für Kreationen gibt es von diesem Satz immer noch. Und es war ein Satz, den man jeden Tag braucht und der ganz wichtig für ihn war. Ich bin sehr hungrig. Und bis heute, wenn es zum Mittagessen geht oder zum Abendessen und da merkt man schon, das Essen ist wichtig für ihn, da sage ich, und wie heißt's? Ich bin sehr hungrig. Mittlerweile hat er das, aber das hat, ich glaube, ein Jahr gedauert. Er ist auch geistlich angesprochen, besonders letztes Jahr auf einer Veranstaltung, wo es auch um behinderte Menschen in der Gemeinde ging. Und er sagt, Papa, ich möchte getauft werden. Und wir machen so einen kleinen Taufunterricht. Und da ist ein Bibelvers, den tue ich jetzt schon ein halbes Jahr mit ihm durchackern. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir, dass ich wunderbar und einzigartig gemacht bin. Aber es ist so eine Herausforderung für ihn, das wirklich gut draufzukriegen. Aber er überrascht mich auch immer wieder. In der Schule ist er der Kreppesfachmann. Und ist in dieser Abteilung und er macht das ganz wunderbar. Wir haben sehr viel gelernt in der Gemeinde, auf dem Missionsfeld. Es hat dazu geführt, dass wir, ich will mal sagen, in Japan spielt Vertrauen eine große Rolle. Und dadurch, dass wir Silas hatten, ist uns nochmal ein größeres Vertrauensverhältnis entgegengebracht worden. Und es sind uns Türen aufgegangen, von denen hätten wir vorher überhaupt nicht dran denken können. Wir haben Leute getroffen, mit denen hatten wir früher überhaupt keinen Kontakt. Sowohl im Sozialbereich als auch andere Familien, die behinderte Kinder oder Angehörige hatten. Ja, ich bin sehr dankbar in einem Sinne, aber es ist eine Herausforderung. Und ich bin halt nicht bis zum Tod oder bis zur weit über die Pension in Japan haben wir bleiben können. Aber es war schon ziemlich lang. Und es ist auch eine Herausforderung, auch heutzutage noch, zum Beispiel dieses Wochenende zu organisieren, dass er versorgt ist. Meine Frau ist woanders, dass das klappt. Aber ich bin froh und dankbar auch für diese Erfahrung.
Ja, ich kann mich noch gut entsinnen, als Gott mich in die Mission gerufen hat, da war ich ein junger Bursche von 14 Jahren. Ich bin mit 12 oder 13, ich weiß es nicht mehr genau, zum Glauben gekommen. Und durch ein Team von OM, was in unseren Ort kam, und ich weiß nichts mehr von dem Abend, was die jungen Leute dort gemacht haben, aber sie haben gesagt, kauf dieses Buch. Und ich habe das Buch gekauft und ich hatte noch nicht mal genug Geld. Und OM, die waren einfach so großzügig, die haben gesagt, komm, das kostet 9 Mark, du kriegst es für 5. Ich hatte gerade 5 Mark dabei, habe das Buch mitgenommen, habe es gelesen. Und durch dieses Buch hat Gott mein Herz angerührt und mir gesagt, ich möchte, dass du mithilfst, dass Menschen, die nicht die Gelegenheiten hatten, das Evangelium zu hören, dass sie es hören, die sogenannten Unerreichten. Hab verschiedene Einsätze mit UM gemacht, habe eine Lehre gemacht und habe dann gedacht, so, jetzt ist es dran, Theologie zu studieren. Und ich habe Theologie studiert, ein volles Theologiestudium, gar nicht weit weg von hier, in Tübingen. Der ein oder andere wird das kennen. Habe dann auch Examen gemacht, bin Vikar geworden, Pastor im Hilfsdienst heißt das in unserer Landeskirche. Aber Gott hatte mir ganz klar gemacht, ich will dich in der Mission haben. Und ich wusste ganz genau, bevor ich meine erste Pfarrstelle mit eigenem Pfarrhaus und eigener Gemeinde antrete, muss ich abspringen. In meiner Landeskirche kann man nicht für 20 Jahre beurlaubt werden. Die haben mir ganz klar gesagt, du wirst entlassen. Und ich will damit nicht prahlen, aber für mich war es kein besonders großes Opfer, weil Gott hatte mir einfach klar gemacht, ich will dich in der Mission haben. Und ich wusste einfach, dann muss man einfach ein paar Schritte gehen. Und ich habe gedacht, ich möchte euch ganz zum Schluss von diesem Seminar einen Mann vorstellen, der auch gesagt hat, und jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Er fährt auf dieser Karre da entlang und er liest diese Worte und er versteht das gar nicht. Und Gott hat das schon gewusst. Und Gott hat einem anderen gesagt, geh dorthin. Dieser andere hieß Philippus. Und Philippus gesellt sich so zu ihm, zu der Karre und hört ihn diese Worte lesen und er fragt ihn, sag mal, verstehst du, was du liest? Und er sagt, nee, ich verstehe das nicht. Ich bin aus Äthiopien, ich kapiere das nicht. Und dann fängt Philippus an, ihm das zu erklären. Und er hatte gerade die Worte aus Jesaja gelesen, die von Jesus handeln. Und der Philippus erklärt ihm das. Er sagt, das ist der Herr Jesus. Er sagt, der ist gestorben für deine Sünden. Du kannst ein neuer Mensch werden. Und das ging nicht 10 Stunden lang, wo der da langgelaufen ist, sondern ich weiß nicht, eine halbe Stunde, Stunde, wir wissen es nicht. Und dann sagt dieser Philippus diesen entscheidenden Satz. Er sagt, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Der sagt, ich habe es kapiert, jetzt lass uns Nägel mit Köpfen machen. Und das finde ich unheimlich gut. Das ist ein Mann der Tat. Und ich habe gedacht, wir alle haben es letztlich kapiert, was Jesus gesagt hat. Ich denke, das war so einfach und das war so klar, dass Jesus gesagt hat, geht hin und macht zu Jüngern. Einfacher geht's nicht. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Und dann frage ich mich immer, warum haben wir denn so wenig Missionare? Also, da müssen wir nicht nur bei weggucken, obwohl wir sind ja schon eine relativ große Hausnummer mit 1800 Missionaren. Aber du kannst fragen, wen du willst. Und gerade eben war Ulrich Weinold hier und hat mir gesagt, weißt du, CFI geht auch aus dem Kongo raus, wo ja der Charles Studd gearbeitet hat. Er sagt, wir brauchen dringend Mitarbeiter. Meine Frage ist an dich. Was würde dich hindern, dich ganz Jesus hinzugeben und zu sagen, Herr, ich bin bereit für einen solchen Missionsdienst? Birte hat gesagt, es kann passieren, dass man dann nicht heiraten kann. Ein anderer gibt eine Karriere auf. Mit Sicherheit, in unserem Dienst in Guinea-Bissau, wir haben unheimlich viele gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt. Wir hatten wahnsinnig viele Krankheiten. Das ist mit dabei. Was würde dich hindern, Jesus ganz nachzufolgen und ihm gehorsam zu sein? Die Frage kann ich nicht für dich beantworten. Und wir wollen jetzt einfach am Ende dieses Seminars einen Augenblick stille werden. Und es kann sein, dass der Heilige Geist dir schon vor längerer Zeit, dass Gott dir schon vor langer Zeit auf die Schulter getippt hat und hat gesagt, dich mit deinen Begabungen möchte ich in der Mission haben. Und du hast immer gesagt, ja Herr, aber erst wenn ich verheiratet bin, erst wenn ich zu Hause ein Haus habe, erst wenn dies, erst wenn das. Meine Frage ist, bist du bereit, das Jesus hinzugeben? Ich werde jetzt einfach diese Zeit mit einem Gebet abschließen. Ich werde einfach einen Moment Stille euch geben. Wenn da was ist, was ihr vielleicht Jesus geben wollt, dann tut das doch. Das kann jeder für sich in der Stille machen. Und dann bete ich. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du in eine schmutzige und sündige Welt hineingekommen bist. Herr, du hast Macht und Ehre verlassen und hast die Form und die Gestalt eines Sklaven angenommen. Herr, du bist ein Lernender geworden. Du wusstest alles. Du warst Herrscher des Universums und bist ein Kind geworden. Und vor wenigen Tagen haben wir das noch gefeiert. Herr, wir legen dir das hin, was uns noch hindert, dir ganz nachzufolgen, dir gehorsam zu werden. Lieber Herr, wir wollen es tun und wir wollen Schritte gehen, damit du uns leiten kannst. Du bist ein großer und ein wunderbarer Gott und wir beten dich an. Amen. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch eine Buchempfehlung aussprechen. Es gibt schon mehrere Biografien. Ich denke, die beste oder die am besten lesbare ist diese von Janet und Geoff Bench, Charles Thomas Studd, der Draufgänger Gottes. Er war ein Draufgänger, ist ein krasser Christ gewesen. Ich habe gesehen, unten am SCM-Büchertisch ist das Buch erhältlich. Kleines Geld, 7,50 Euro, das kann man sich leisten. Sei euch herzlich anbefohlen.